Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Es geht jetzt um Politik oder besser gesagt vielleicht um einen bestimmten Blick auf die politisch-gesellschaftliche Gesamtlage in diesem Deutschland. Im Gespräch mit dem Lyriker und politischen Publizisten Max Czollek. Willkommen.
Hallo.
Ihr sehr, sehr schön gestaltetes Buch trägt ein Wort im Titel: Gegenwartsbewältigung. Keine weiteren Erläuterungen. Wenn man das Wort sich so auf der Zunge zergehen lässt, kann man nicht umhin, Vergangenheitsbewältigung noch mitzuhören wie so einen akustischen Schatten, weil es einfach das geläufigere Wort ist. Ich vermute jetzt mal, dass Sie das wollten. Warum? Also warum diesen Schatten der Vergangenheit in diesem Gegenwartsbewältigungstitel?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, gesellschaftlich auf eine kuriose Weise gedoppelt ist. Das eine ist, dass die Dämonen, die Geister der Vergangenheit zurückkehren als die größte Bedrohung, die wir für die plurale Demokratie in der Gegenwart erleben. Namentlich eine völkische Partei, aber auch rechten Terror, der im letzten Jahr ja verstärkt stattgefunden hat, in Hanau und in Halle. Und dass die politischen Konzepte, mit denen operiert wird, und das haben wir, glaube ich, in der Wahl in Thüringen sehr gut sehen können, nicht mehr in der Lage sind, diese rechte Bedrohung, diese völkische Bedrohung angemessen zu bewältigen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die gesellschaftliche Gegenwart tatsächlich eine andere geworden ist, eine der radikalen Vielfalt. Und dass es jetzt an der Politik ist, entsprechende Konzepte zu entwickeln, die Gesellschaft auch anders zu denken, sodass die Konzepte wieder der gesellschaftlichen Realität entsprechen.
Ich greife mal ein kleines Wort auf, das Sie gerade benutzt haben, nämlich völkisch. In der Hoffnung, dass Sie das so ein bisschen mehr noch erklären können. Völkisch klingt jetzt für viele Leute, glaube ich, zunächst mal ein bisschen muffig, nach unbedingt der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und für viele Leute, glaube ich, auch als untergegangen mit 1945. Also das war irgendwas, was vielleicht im Kaiserreich angefangen hat, dann größer geworden ist und jedenfalls seine fatalen Höhepunkte während des Dritten Reiches gehabt hat. Aber eigentlich haben wir danach mit völkisch, so das Selbstbild vieler Deutscher, glaube ich, nichts mehr zu tun. Wenn Sie das jetzt so nicht nur beiläufig, sondern immer wieder stark machen, dieses Wort, muss das einen Grund haben, obwohl die neue Rechte in ihrer Selbstwahrnehmung ja total zeitgemäß ist und mit allem, was mit N anfängt, nicht so viel zu tun hat.
Also da würde ich ausnahmsweise der neuen Rechten, die ja auch eine alte Rechte ist, zustimmen und sagen, ja, sie ist zeitgemäß. Das Interessante ist, dass hier das Konzept des Völkischen ja im Sinne der Vergangenheitsbewältigung verabschiedet wird. Dass also die deutsche Erzählung nach 45 sowohl wie in West als auch in Ost und dann im Vereinigten Deutschland ist, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Deutschland ist anders geworden, ist besser geworden. Darum übrigens auch durfte Deutschland 2006 positiven Nationalismus feiern und sagen, endlich wieder stolz sein auf Deutschland. Und in den letzten Jahrzehnten ist, glaube ich, oder Jahrzehnten ist doch die Einsicht gereift mehr und mehr, dass diese Art von Abgrenzung so einfach nicht gewesen ist. Und ein Konzept oder ein Modell wie völkisch ist mitnichten nur ein Konzept, was die NationalsozialistInnen benutzt haben, sondern ist eigentlich die zentrale Konfiguration eines deutschen Nationalismus. Deutscher Nationalismus entwickelt sich im späten 18., frühen 19. Jahrhundert als Verbindung der Vorstellung ethnischer Homogenität, also dass Ethnos und Demos zusammenhängen, das völkisches Konzept, und kultureller Überlegenheit. Und diese Vorstellungsräume sind bis in die Gegenwart aktiv in Konzepten wie Leitkultur, in Vorstellung von Integration, wo es ein dominantes Zentrum braucht, was entscheidet, wer dazugehört und wer nicht und in was sich alle hineinbegeben müssen und auf Widerruf quasi zu Deutschland gehören, solange sie genügend Tore schießen.
Ein Begriff, der ebenfalls schon hier in der Einleitung eine Rolle spielt, neben der Leitkultur, ist der der Heimat. Wie hängen die zusammen?
Ich glaube, das Interessante ist doch, dass ein Konzept wie Heimat unwidersprochen von allen demokratischen Parteien und der AfD benutzt werden, und zwar um eine Art Identifikation mit Deutschland zu ermöglichen.
Also notorisch ist, dass das Innenministerium seit Beginn dieser Legislaturperiode ja auch Heimatministerium heißt.
Genau. Und was das Heimatmodell ja tut, ist, dass es eine Art unambivalente Identifikation mit der schönen Heimat behauptet. Das steht in einer Spannung zur postnationalsozialistischen Gegenwart seit 1945, in der Deutschland natürlich nicht nur ein Ort ist, wo die Klappermühlen am rauschenden Bach stehen, sondern auch ein Ort, an dem rechter Terror passiert. Und ich würde aber argumentieren, ein Konzept wie Heimat harmonisiert an den falschen Stellen, weil es eigentlich immer nur behauptet, na, das, was die Nazis da tun, das, was die Rechten da tun, was der Terror da tut, das gehört nicht zur Heimat. Dann würde ich sagen, ja, aber das gehört zum postnationalsozialistischen Deutschland. Und Gegenwartsbewältigung würde bedeuten, dass man diese Dinge mit reindenkt in das Konzept.
Nochmal was aufgreifend, was Sie gerade gesagt haben. Die Mehrheitsgesellschaft, wichtige Repräsentanten dieser Demokratie, die beharren ja darauf, dass sowas wie Antisemitismus oder gar Anschläge nicht zu uns gehören. So in etwa funktionieren diese Formulierungen ja. Warum beharren Sie so darauf, oder können Sie die vielleicht mal nochmal erklären, mit welchen Bewegungen Sie das machen, dass diese Sicht nicht befriedigend sein kann? Dieser Indikativ, das gehört nicht zu uns.
Ich glaube, ein Modell, an dem ich mich abarbeite in dem Buch, ist das des Hufeisenparadigmas. Und ich habe es ja eben schon in Bezug auf die Wahl in Thüringen Anfang Februar, dieses Jahr ist so viel passiert, aber auch unter anderem die Thüringenwahl von Kemmerich, die ja begründet wurde, weil man keinen Linken, Bodo Ramelow, wieder zum Ministerpräsidenten machen wollte und deswegen lieber mit der AfD kooperierte. Diese Art von Perspektive einer sogenannten bürgerlichen Mitte, die sagt, wir sind gleich weit entfernt von links wie rechts, kann nicht mehr angemessen wahrnehmen im Rahmen ihrer eigenen sozusagen Analyseinstrumente, dass die zentrale Bedrohung eben nicht von links ausgeht, sondern eben im Moment von einer völkischen Partei. Und deswegen fordere ich in diesem Buch auch ein anderes Konzept, sowas wie einen postmigrantischen Antifaschismus, der nochmal neu fassen würde, auf welche Weise die Existenzberechtigung eines Landes wie Deutschland nach 1945 in einer klar antifaschistischen Position liegen muss und nicht einfach nur in einer, die sagt, na, wir sind hier die bürgerliche Mitte und alle anderen sollen sich angemessen verhalten.
Jetzt haben wir ein paar Sachen versammelt, gegen die Sie sich wenden. Gegen Leitkultur, die verknüpft ist mit Heimat oder gar völkischem Denken. Gegen eine Vorstellung der politischen Landkarte, die Sie jetzt nochmal abgekürzt haben als Hufeisentheorie. Also die Ränder seien gleich weit entfernt von einer Mitte. Es gibt eine Gruppe, nämlich Jüdinnen und Juden, die eine besondere Rolle spielen in ihrem Buch. Und von der würde ich jetzt gerne mal ein bisschen mehr erfahren. Sie weisen, oder sie, in ihrer Analyse gibt es den Begriff des Gedächtnistheaters, den Sie mitnehmen aus dem Buch, das Sie davor veröffentlicht haben, unter dem Titel Desintegriert euch. Und hier taucht der Begriff auch auf und wird vielleicht nochmal zugespitzt auch zu dem Begriff des symbolischen Juden, der hier in der öffentlichen Debatte eine Rolle spiele. Was meinen Sie damit? Was ist denn ein symbolischer Jude? Was für eine Rolle weist der Diskurs ihm zu?
Ich glaube, das Interessante ist, dass nach 1945 Juden und Jüdinnen zunehmend eine symbolische Funktion darin gewinnen, die Wiedergutwerdung Deutschlands zu erzählen. Wer mehr Juden auf der eigenen Seite beanspruchen kann, kann auch eine stärkere politische Legitimation beanspruchen. Deswegen übrigens gibt es von konservativer Seite jemand wie Philipp Amthor einen Ausspruch, der sagt am 27. Januar diesen Jahres zur 75-jährigen Befreiung von Auschwitz, naja, deutsche Leitkultur, das bedeutet ja auch den Schutz der Juden und deswegen sollen die in Anführungsstrichen ganzen antisemitischen Muslime sich mal an die deutsche Kultur anpassen. Das ist eine Instrumentalisierung der jüdischen Position für eine konservative Behauptung der eigenen kulturellen Dominanz. Wir sehen ja zeitgleich, dass diese Art von Schutz von Juden de facto nicht stattfindet, also sozusagen zwar auf einer rhetorischen Ebene stattfindet, aber dann in der Durchführung eigentlich nur der Stärkung dieser Idee der bürgerlichen Mitte dient und nicht einer politischen Positionierung, die eine anti-antisemitische und eine der sagen wir mal, Gesellschaft wäre, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können.
Das wäre so eine Utopie.
Das genau. Wenn wir jetzt über konkrete Konzepte reden, dann...
Ein freies Adorno-Zitat.
Das ist ein freies Adorno-Zitat. Man könnte auch sagen, eine Gesellschaft, die alle schützt und nicht nur manche. Das wäre eher auf die Corona-Krise bezogen. Das sind Modelle, die gewinne ich aus dem Institut für Social Justice und Radical Diversity, einem Think Tank, wenn man so will, in dem ich drin bin, wo wir ein Konzept der Gesellschaft der radikalen Vielfalt entwickeln, in der eben nicht wie bei Integration Vielfalt und Unterschiedlichkeit als zentrales Problem verstanden wird, sondern als die Grundlage einer pluralen Demokratie.
Vielleicht kann man ganz kurz ein Wort meinerseits zur Art dieses Textes, dieses Buches. Also man hört das jetzt auch schon, Sie gehen ganz, ganz viele einzelne Debatten und Diskussionen durch und positionieren sich dazu, sagen wir mal so, der letzten 2 Jahre vor allem. Mhm. Und eine Szene, oder eine Szene ist jetzt falsch gesagt, also alles sehr pointiert beschrieben, alles sehr lebendig und pulsierend geschrieben. Eine Szene, die ganz schön illustriert, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist vielleicht der vorgestellte Gang durch irgendein jüdisches Museum. Mhm. Also in dem Sie diagnostizieren, dass eigentlich die Dramaturgie der jüdischen Museen in Deutschland ganz oft sich ähnelt. Mhm. Also es gibt irgendwie eine mehr oder weniger, sagen wir mal, geordnete Separierung zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen im 19. Jahrhundert. Irgendwann dann mit Spannungsaufbau wird die Katastrophe der Shoah erzählt und danach, aber das ist vielleicht der entscheidende Punkt, gibt es irgendeinen hellen Ausgang oder sowas. Also auch da wird in diesem Gedächtnistheater den jüdischen Menschen wieder eine bestimmte Rolle zugewiesen.
Also ich denke in diesem letzten Kapitel mit dem Titel Jüdisch-muslimische Leitkultur über alternative Perspektivierungen nach. Und ich glaube, eine Sache, die mir auffällt, auch jetzt in der neuen Dauerausstellung des Jüdischen Museums in Berlin, dass man ausdrücklich eine jüdisch-deutsche Beziehungsgeschichte erzählen will. Und das ist ja für sich genommen auch eine interessante Erzählung. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob man Minderheitengeschichten nicht auch jenseits dieses Verhältnisses zur Dominanzkultur erzählen kann. Was es also bedeuten würde, wenn man die Geschichte der Juden und Jüdinnen in Deutschland als Geschichte ihres Andersbleibens erzählen würde. Ist nicht die Wehrhaftigkeit einer Demokratie viel stärker Ergebnis der Differenz ihrer jeweiligen TeilnehmerInnen und weniger ihrer Ähnlichkeit?
Ja, also wenn ich das so höre, kann ich frei, also ist vielleicht erlaubt zugestehen, ist mir das zunächst mal sympathisch. Ich frage mich allerdings, wenn Sie in diesem letzten Kapitel, das Sie gerade genannt haben, eine jüdisch-muslimische Leitkultur gegen die jene Leitkultur stellen, die Sie kritisieren, ob da nicht ein paar Gruppen fehlen. Also warum eigentlich nur jüdische und muslimische Menschen, warum nicht behinderte Menschen, warum nicht schwarze Menschen? Also warum werden da wieder zwei privilegiert?
Absolut. Die jüdisch-muslimische Leitkultur ist eine polemische Setzung, so wie desintegriert euch eine polemische Setzung ist, in der natürlich das, was ich gerade postmigrantischen Antifaschismus genannt habe, mitgedacht wird, in der das sollte ich vielleicht jetzt sagen, vom 3. Oktober bis 9. November finden die Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur im gesamten deutschsprachigen Raum statt. Die Idee ist eigentlich, genau diese unterschiedlichen Leitkulturen zu behaupten und durch ihre Behauptung eigentlich die Idee einer Leitkultur aufzuheben, ad absurdum zu führen und zu zeigen, dass auf künstlerischer und zivilgesellschaftlicher Ebene diese radikale Vielfalt der Gesellschaft schon heute gedacht wird und die politischen Konzepte noch nicht hinterherkommen und dass sich das ändern muss.
Diese Veranstaltungsreihe, die Sie gerade genannt haben, ist das da das Programmschrift dazu?
Naja, man kann vielleicht sagen, Desintegriert euch kam vor 2 Jahren am Ende von 2 Veranstaltungsreihen, nämlich den Desintegrationskongress und die radikalen jüdischen Kulturtage. Und diesmal habe ich es ein bisschen umgekehrt und gesagt, erst schreibe ich das Konzept, das Buch zum Film, jetzt gibt es den Film zum Buch, also sozusagen die Theaterarbeit danach, wo es ja nicht umsonst das letzte Kapitel ist, was dann auch hineinführt in die Welt und dann natürlich auch in die Theaterarbeiten.
Eine politische Streitschrift, Gegenwartsbewältigung. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Max.
Dankeschön. Vielen Dank.